Heute gilt es ein Jubiläum zu feiern. Die 30. Folge des Erntehelfer-Podcast. Zu Gast ist mein lieber Kollege Uwe Sabirowski. Und Uwe wird hier beweisen, dass ein Diplom in Raumakustik eine super Grundlage ist, um als FOH-Soundmann mit Creator auf Tour zu gehen. Und weil mich das Jubiläum so riesig freut, gibt es zum ersten Mal etwas zu gewinnen. Der legendäre Audio-Engineer Bill Schnee hat mit seinem Buch Chairman at the Board, Recording the Soundtrack of a Generation, das perfekte Werk zu dieser Folge geschrieben. Ich verlose ein Exemplar davon unter allen, die auf rüdigerstrattner.de auf der Seite dieser Folge als Kommentar die richtige Antwort posten zu folgender ganz einfachen Frage. In welchem Land fiel Uwe während eines laufenden Konzerts aus mehreren Metern Höhe ein Fan auf sein Mischpult? Okay, einmal noch die Frage. In welchem Land fiel Uwe während eines laufenden Konzerts aus mehreren Metern Höhe ein Fan auf sein Mischpult? Okay, ich glaube, das wirst du nicht googeln können. Das musst du in dieser Folge dir anhören. Genauso wie die ganzen anderen Themen, die wir heute besprochen haben. Und jetzt geht's los. Ab dafür. Viel Spaß. Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Wir fangen unser Gespräch an, Kaffee schlürfend und Croissant krümmelnd. Heute hier in deinem Studio, lieber Uwe Sabirowski.
Hallo.
Schön, hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du da bist, vor allen Dingen, weil wir ja eine ungewöhnliche Begegnung hatten und weil es jetzt so eine interessante Fortsetzung gegeben hat in allen möglichen Richtungen. Das fühlt sich gut an.
Ja. Ich versuche mal ein bisschen den Raum darzustellen, in dem wir heute sprechen, damit ihr da draußen eine Vorstellung habt. Aber das ist unglaublich schwierig zu beschreiben. Wir sind nämlich hier von 1,2 Tonnen Audiohistorie umgeben an einem unglaublichen Mischpult, wo ich dich, Uwe, auch gleich noch bitten werde, ein klein bisschen was, also so unter einer Stunde darüber zu sagen.
Ja, ja.
Und wir sind also in deinem Studio hier in Köln und ich habe gerade schon eine kleine Führung bekommen. Ich möchte natürlich nicht nur über das sprechen, was uns jetzt gerade umgibt, sondern ich habe deine Vita hier auf dem Schoß. Ich würde gleich gerne einfach mal so ein paar Stichpunkte dir geben und dann mal so episodenmäßig hören wollen. Was gibt es denn dazu zu erzählen? Auch da müssen wir wahrscheinlich viel kürzer bleiben, als es dir lieb ist. Ich rufe zur Not Stopp, wenn es episch wird.
Alles okay. Ich neige ja dazu, weit auszuholen.
Als Start würde ich gerne dich zwei Fragen fragen. Wann wurdest du geboren? Wo wurdest du geboren? Weil das hilft auch immer für die Einschätzung.
Ja, das ist eine interessante Frage, weil, gut, wollen wir nicht so weit ausholen. Ich wurde geboren am 22. Januar 1963. In Hamburg.
In Hamburg.
Auf der Sternschanze. In einem Krankenhaus. Es war ein allgemeines Krankenhaus. Und ich habe dann ja im Verlauf meiner Lebenszeit, da geht es schon los mit den großen Umschweifen, aber es ist eine super nette Anekdote.
Mach das.
Im Verlauf meiner Lebenszeit habe ich dann nach dem Schulabschluss eine Zeit lang im Zentrum gewohnt. Man sagt auf dem Kiez oder auf St. Pauli. Und da gab es dann verschiedene Locations, Feldstraße, Mathildenstraße und. Und das war ganz in der Nähe von der Sternschanze. Und dann musste ich feststellen, dass das Krankenhaus, in dem ich geboren wurde, mittlerweile ein Altersheim geworden ist. Und jetzt habe ich mir noch tatsächlich überlegt, wo ich eigentlich ein Mensch bin, der nach vorne gewandt ist und gerne auf neue Dinge Wert legt und nicht rückwirkend zurück möchte in da, wo er herkommt und was er kennt und was ihm Sicherheit bedeutet. Aber habe ich doch tatsächlich überlegt, es wäre doch ein lustiger Gedanke,
Wenn
den
das.
Lebensabend dazu
Ach Gott.
verbringen. Aber erst ab dann.
Okay. Was ich ja geil finde, ist, wenn man sich überlegt, was für ein Vibe in der Luft war, als du 63 in Hamburg
Yes.
das Licht der Welt
Ja.
erblickt hast.
Ja. Woran denkst du dabei?
Naja, da waren natürlich diese vier Pilzköpfe
Ah,
schon
Beatles.
weg.
Okay.
Also das hat ja dann ein bisschen gedauert, bis die dann da wieder zurückkamen irgendwie. Aber ich glaube,
Ja.
die waren schon auch wichtig.
Genau.
Und
Beatles, klar.
dann fing natürlich diese Zeit an, wo ja auch überhaupt ja, so Rock'n'Roll irgendwie hier rüber geschwappt ist.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde das ganz interessant. Gut, dass ich zurückgefragt habe. Ich habe früher in der ersten Zeit zwar sehr viel Wert auf Musik gelegt und habe mich auch sehr viel davon leiten lassen. Aber ich war nicht so ein Hardcore-Fan von den Bands, die es damals so gab. Außer Beatles und ABBA. Und es war dann tatsächlich so, dass ich dann in der siebten Klasse eine Klassenreise nach England mitgemacht habe. War das die
Gibt
siebte?
dem Ganzen mal ungefähr eine Jahreszahl, weil
Nee,
siebte
ich
Klasse ist ja
bin auch
dann
falsch.
schon.
Neunte Klasse. Also 6 plus 9, 63 plus 9, 72 wäre das dann
Genau, Anfang
gewesen.
der 70er.
Und wir hatten da damals einen schwulen Klassenlehrer, Herr Lüß, der war äußerst groß und umfangreich und konnte damit seine britische elegante Gentleman-Art unheimlich zum Ausdruck bringen, indem er immer ganz, ganz rücksichtsvoll um einen herumgegangen ist. Wie auch immer, wir sind dann mit der Fähre nach England und ich sitze dann nachts in der Cafeteria, weil Schüler schlafen ja nicht. Und dann kamen die ganzen Jungs mit ihren Jeansjacken und Stiefeln und kamen in die Cafeteria und haben gemault, weil die Stones sind nicht gelaufen. Und ich habe damals die Stones gar nicht so wahrgenommen, beziehungsweise fühlen können. Ich hab damit keine Synchronität erlebt, emotional. Das hat mich nicht so getriggert. Wenn ich ABBA gehört habe, dann war ich voll drin. Und dann habe ich gedacht, was für ein Meisterwerk. Dann gab es auch Bee Gees und solche Sachen. Das hat mich total mitgenommen. Und viel, viel später dann habe ich eine Geburtstags-Recording-Session für ein Studiomitglied mal betreut. Und da kam dann eine Band und die haben dann Stone-Songs gehört und gespielt. Und ich sollte das dann aufnahmetechnisch begleiten. Und da bin ich total drauf abgefahren. Und habe dann das Gehen spüren gelernt. Und habe dann später erst realisiert, was die Stones eigentlich so ausmacht und worin sie so gut waren und was gefehlt hat, warum ich da damals nicht davon getriggert wurde. Und es war natürlich auch begleitet davon, dass ich eben jung war und nicht so viel nachdenken wollte.
Das hat
Ja.
ja in unserer Generation auch so eine 50-50-Entscheidung
Ja,
gegeben.
es gab
Ist
so
es die
die.
Beatles-Schiene? Ist es die Stones-Schiene?
Ja. Und ich konnte auch damals mit diesem Schwarz-Weiß-Denken gar nicht so viel anfangen. Natürlich gab es Songs, die ich irgendwie nicht schlecht fand von den Stones, aber später fand ich sie richtig geil, weil ich sie dann nochmal neu entdecken konnte. Mit einem anderen Hintergrund. Ich war mehr auf der harmonischen und auf der gut klingenden Ebene und habe mich interessiert für, ja, Beatles, Singer-Songwriter-Stuff. Dann, was hatte ich gesagt? Aber
Aber
natürlich,
klar.
ja, und dann kam ganz schnell Pink Floyd, solche Sachen. Und dann bin ich aber auch wieder in die Rockwelt eingetaucht. Wie ich jetzt hier sitze in meinem eigenen Studio, muss ich sagen, ist das die Rockwelt pur. Hier ist alles so, wie wenn man keinen goldenen Handlauf hat. Hier ist richtig Workspace und it's hands on, sag ich mal.
Wenn man unsere Lebensläufe in der Veranstaltungsbranche sieht, ist ja ganz, ganz oft ein Instrument im Spiel. War denn bei dir ein Instrument im Spiel? Welche Instrumente, wann kamen die, wie in dein Leben?
Das ist echt eine ziemlich lange Geschichte.
Dann mach sie kurz.
Und ich zähle mal die Instrumente auf und ganz grob, es fing an mit Violine. Geige, und da hatte ich klassischen Unterricht und die Lehrerin war unerträglich und staubig und sie war auch irgendwie unverheiratet. Also sie war so eine staubige Persönlichkeit und dann klappte das nicht so ganz und dann hat sie mich mit Klavier weiter unterrichtet. Dann kam also Klavier, dann ging es wieder zur Geige über und dann habe ich aber in einer Kneipe immer mein Bier getrunken, wo ich gerne mich aufhielt und da gab es einen Musiker, den ich total verehrt habe, der hat Jazzgeige gespielt. Uli Bartels, der ist jetzt, hat eine Professur, Dozentur, ich weiß es nicht, in Berlin. Ein unglaublich guter Geigenspieler, der also so zu phrasieren verstand, wie Coltrane Saxophon gespielt hat. Wenn der Geige gespielt hat, hat man gedacht, das kann nicht sein. Unglaublich präzise, auch rhythmisch. Also nicht so ein weiches Geschrabbel, sondern wirklich mit Attack und Knack und geile Töne. Wirklich coole Phrasierungen, alles. So, das war dann die Geige und dann kam ich aber in eine Band.
Aber hat der was an deiner Herangehensweise an die Geige noch geändert oder warst du da eh schon, hattest du
die Also er hat mich, mit der Geige überhaupt erstmal wieder versöhnt. Das Instrument wurde dann wieder interessant für mich und er hat mir aber vor allen Dingen, was Harmonielehre, Improvisation und Arrangement anbelangt, die Grundbausteine vermittelt. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Ja,
also, wie alt warst du da?
Da war ich dann 15.
Okay.
Ja. 15, 16 in der Zeit.
Das ist eine wertvolle Basis.
Sehr wertvoll. Also ich bin dem bis heute dankbar. Habe ihn auch versucht zu kontaktieren, aber der erinnert sich nicht an mich, weil die Zeit ziemlich kurz war. Ich musste ihn auch überreden, mich zu unterrichten, weil er keine Schüler nahm. Das war wirklich ein Vollblutmusiker. Der ist wirklich unterwegs gewesen. Ja, und dann kam ich in Kontakt mit einer Band. Da habe ich dann tatsächlich dann Perkussion gespielt, weil das fiel mir immer leicht. Kongas, alles, was drumherum gehört, auf den Keyboards ausgeholfen als dritter Mann und Geige tatsächlich auch, aber nur bei einem Song. Das war dann so ein Add-on. Und wir haben eine eigene PA gehabt, sind getourt jedes Wochenende bis nach Frankfurt runter von Hamburg aus während der Schulzeit. Das war schon ziemlich beeindruckend und dann ging es dann von dort aus über einen gewonnenen Musikerwettbewerb in eine Sendung vom NDR. Dort wurde uns dann eine Produktion spendiert und ich hatte meinen ersten Kontakt mit einem Tonstudio. Und das hat mich total beeindruckt und da habe ich gedacht, hier bin ich irgendwie zu Hause. Die waren dann zu mehreren immer am Pult am Fummeln, ich war noch der Jüngste. Hatte nicht so viel Mitspracherecht, musste meine Leistung abgeben, aber ich habe alles sehr genau beobachtet und musste dann aber die Band vertreten in der Live-Sendung im NDR, im Interview. Und das lief irgendwie gut.
Gibt es da noch eine Aufzeichnung von?
Ja, auf Kassette.
Ah.
Ja. Und das lief irgendwie gut. Und dann kam die Zeit, wo es dann zum Abi ging, Schulabschluss, und ich nicht wusste, was aus mir werden sollte. Und dann habe ich zwischenzeitlich überlegt, okay, Geigenbau, weil ich handwerklich und mit Musik irgendwie begabt war und dachte mir, das ist was. Und habe dann aber hoffnungslos Lehrstelle gesucht und wusste dann nicht weiter und habe dann einfach zum Schluss nochmal überlegt für mich alleine. Was könntest du denn machen? Du fandst doch das Studio so gut und mit dem Aufnehmen und hab dann aber immer zu viel Hemmung gehabt, selbst mich nach vorne zu bringen und mich selbst auch als Künstler zu verstehen. Das war immer mein großes Hemmnis. Ich erinnere mich, das fing schon damit an, dass Bay City Rollers früher, die auf der Kirmes ihre Hits haben laufen lassen, Die hatten Kostüme, die gingen immer bis zum Schambein runter. Ja? Die hatten dann so ganz große V-Ausschnitte und da musste der ganze Körper gezeigt werden. Das war damals modern. Und ich hatte nun mal 3 ältere Schwestern und mit denen bin ich groß geworden, immer in Konflikt mit dem eigenen Körper. Ah. Ich fand mich nie so schön, obwohl das überhaupt nicht stimmte. Und habe das dann später realisiert, dass ich da wertvolle Zeit verloren habe. Aber ich habe irgendwie mich auch auf der anderen Seite gesehen. Ich habe mich mehr auf der Seite der Entscheidungsträger gesehen, die das beurteilen, was andere machen, und nicht derjenigen, die vorne auf der Bühne stehen und rumzappeln und dann wieder abtreten und dann was anderes machen. Ja, und so bin ich dann auf die Idee gekommen, Mensch, was das alles zusammenbringt, ist doch irgendwie Naturwissenschaften. Da hatte ich ein Gefühl zu Psychologie, Musik sowieso. Dann hatte ich das Tonstudio kennengelernt und die Sache mit dem NDR, das war alles geil. Also habe ich gedacht, Ton- und Bildingenieur. Mein Vater wollte, dass ich Ingenieur werde. Damit war die Sache geritzt für mich. Ich hatte alles unter einen Hut gekriegt und war nur unschlüssig. Irgendwie, ich musste ja ein Hauptinstrument abliefern und es gab 400 Bewerber und 10% haben sie zugelassen.
Hättest du das beim NDR machen können oder war das auch beim Bayerischen Rundfunk?
Das war ein richtiges Studium an der Fachhochschule und an der Musikhochschule in Düsseldorf. Und auch nur dort zu der Zeit. Somit war ich da auf eine Eingleisigkeit festgelegt und konnte da nicht irgendwie. Es gab natürlich noch die Rundfunk- und Technikschule in Nürnberg, aber das wäre eher Richtung Lehre gegangen. Und ich wollte doch irgendwie noch ein bisschen mehr. Ich wollte da ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr fundierte Kenntnis und ein bisschen mehr Sachverstand erwerben. Obwohl sich das später nicht wirklich bewährt hat. Ja. Bewährt hat sich Erfahrung. Da hätte mir die Nürnberger Schule vielleicht auch was gebracht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich dann auf den Entschluss gekommen und habe dann gedacht, nur welches Instrument? Diese Jazzgeige, die hat mir die ganze Technik versaut. Und ich konnte eigentlich nichts. Ich konnte alles, aber nichts wirklich. Und dann habe ich gesagt, nee, dann musst du jetzt Klavier, das ist deine Chance. Da sind zwar die meisten Bewerber, aber das ist deine Chance, weil das hast du ja ein bisschen gelernt und jetzt musst du da mal voll rein. Und dann bin ich ausgezogen von zu Hause, weil meine Mutter das so dagegen war, dass sie mich beim Üben immer gestört hat. Und habe mir dann einen Übungsplatz besorgt in der Kirche und im Studentenwohnheim und habe mir eine Klavierlehrerin besorgt, die mich nicht nehmen wollte. Die wollte wirklich nicht. Also die hat
gegen gesagt, alle Widerstände unterwegs gewesen.
Irina Gerasimets, Konzertpianistin in Hamburg, also wirklich eine erfolgreiche Pianistin. Und die kannte ich über meine Schule. Die war auch auf meiner Schule gewesen und die habe ich besucht. Und Irina hat gesagt, ganz klar, nein. Und dann habe ich gesagt, Irina, das ist mein Job, der davon abhängt. Und ich will ja kein Konzertpianist werden. Ich möchte nur, dass du mir von höchster Warte aus mich so weit wie möglich bringst, damit ich so gut wie möglich die Chance wahrnehmen kann, in dieser Aufnahmeprüfung zu bestehen. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, nein. Und dann habe ich gesagt, doch, doch, doch. Und dann sagt sie, auf keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, wir können die Unterhaltung abkürzen. Du gibst mir heute eine Aufgabe und wir sehen uns in 2 Wochen. Und dann gibt es eine Tasse Kaffee, du trinkst die und wenn du die getrunken hast, habe ich vorgeführt und dann akzeptiere ich dein Nein. Und dann habe ich ihr vorgeführt und dann hat sie gesagt, okay. Und dann habe ich gesagt, yes. Und dann war das eins der Projekte, wo ich wirklich so hart für gearbeitet habe, dass ich dann tatsächlich nach einem Jahr die Aufnahmeprüfung in Düsseldorf bestand und dann Ton- und Bildingenieur, Technik, Studium machen konnte. Das war erstmal ein ganz großer Abschnitt für mich.
Boah, Bildingenieur aus der Perspektive. Ich meine, in der Audiotechnik hat sich ja auch wahnsinnig viel getan, aber jetzt spontan würde ich fast sagen, ist ja der Der Bildbereich ist ja auch nochmal gar nicht. Das ist ja.
Das ist ein Riesenbereich.
Solche Welten dazwischen jetzt irgendwie.
Und ich muss auch sagen, dass ich da nie wirklich drauf geguckt habe und auch unterbelichtet bin. Mhm. Also, ich sag mal, nach heutigen Standards mit Plug and Play kann ich ein paar Sachen machen, aber als Bildingenieur fühle ich mich nicht. Mhm. Ja, ich würde mich auch so nicht anbieten wollen. Das wäre, glaube ich,
dann bist du verkehrt. Damals von Hamburg dann nach Düsseldorf gezogen.
Genau.
Die Unterstützung deiner Eltern. Dein Vater hat dich ja unterstützt.
Mein Vater hat mich unterstützt. Dann gab es natürlich die üblichen Maßnahmen wie Bundesausbildungsförderungsgesetz. Mhm. Und ich habe als Student relativ früh angefangen zu arbeiten. Mhm. Und habe auf dem Weg dann tatsächlich schnell meine Selbstverwirklichung gefunden. Mhm. Ich habe gemerkt, das passt und habe mich wohlgefühlt damit und habe dann ursprünglich die Idee gehabt, ich will beim NDR arbeiten. Das wäre allerdings, gut, das ist eine andere Geschichte. Und habe dann den NDR bequatscht und getriezt mit meinen Anfragen, um dort einsteigen zu können. Und der NDR hat es dann aber abhängig gemacht in Verbindung mit einem längeren Praktikum, denn sonst hätten sie mich nicht nehmen können ohne Abschluss und ohne Erfahrung etc. pp. Das sah ich dann ein und hatte dann das Angebot gemacht, ich bin ja Hamburger, ich habe Familie und Freunde und wäre bereit, einen ganzen Sommer dort zu verbringen. Mhm. Also die ganze Semesterferien Zeit. Und das fanden sie in Ordnung und haben mich dann geholt. Dann war ich schön am Roten Baum in Hamburg und habe dann dort im Sendebetrieb angefangen. Damals war mir noch gar nicht so bewusst, wo ich da lande. Also ich war nicht in der Produktion, sondern in der Sendung gelandet. Und
wir sind jetzt Ende der 70er unterwegs.
Jetzt muss ich mal gut rechnen. Nee, das sind wir schon in den 80ern.
Okay.
Da sind wir 80er, 85, schätze ich mal, 85, 86. Ja. Das müsste, das steht auf dem Lebenslauf noch nicht, glaube ich. Ich habe dir so einen kurzen geschickt, weil es erdrückt einen, wenn man meinen Lebenslauf sieht, weil das sind so viele Stationen, das ist unglaublich. Ja, und dann habe ich bei Freunden gewohnt in Winterhude, auf der anderen Seite von der Außenalster. Und immer, wenn ich zum NDR musste, dann waren das Wochenendjobs. Dann bin ich in Düsseldorf damals in den ICE gesprungen, bin nach Hamburg hochgezischt, habe dann da zwei Schichten abgedrückt, zwischendurch einen Dauerlauf um die Außenalster, bei meinen Freunden ordentlich Rotwein getrunken und wieder zurück zum Studium. Und das Ganze lief 2-3 Jahre lang. Und das war richtig geil, sagt man heutzutage. Und ich habe damals als Student tatsächlich, weil die ursprüngliche Frage war ja Finanzierung, ich habe dann tatsächlich als Student streckenweise mehr verdient als heute. Weil ich dann mit allem drum und dran, was es so gab, elterliche Unterstützung, BAföG und Jobs, bin ich tatsächlich auf ziemlich hohe Gehälter gekommen. Das war eine sehr entspannte Zeit, die ich auch genossen habe. Nach dem Empfehlen meines Vaters. Er sagte, die Studienzeit ist die beste. Und ich habe mir echt Mühe gegeben, das auch so zu machen. Ja.
Und dann hast du in Düsseldorf auch mit einem Ingenieur abgeschlossen?
Genau, wobei ich vor dem Abschluss aber ein praktisches Jahr eingeschoben habe. Da sind wir dann wieder Stichwort Jobs, denn das ist dann letztendlich die Überschrift, die dann den Weg lange Zeit begleitet hat. Ich habe mich entschlossen, aufgrund dessen, dass das Studium doch sehr staubig und trocken war und sehr praxisfern,
Musst du was wegdrücken?
Kann ich.
Mach doch einfach.
Ja.
So, dann gab es eine kleine Unterbrechung, weil unsere beiden Töchter anriefen. Und die Papas haben jetzt telefoniert und so weiter alles geklärt und können jetzt weitermachen.
Genau.
Uwe, ich glaube, wir waren unterwegs Richtung freiwilliges Jahr,
genau.
Praktikum nochmal.
Genau. Die Frage war, du hast dann in Düsseldorf das Diplom gemacht und dann habe ich gesagt, ja. Aber vorher gab es noch eine größere Unterbrechung. Ich wollte gerne eine praktische Zeit haben, denn mir kam das Studium zu sehr zu theoretisch vor. Und mir fehlte es an praktischer Erfahrung und mir war relativ früh klar, dass ich nicht zum Rundfunk gehen wollte, weil mir das zu drüsch war. Wir hatten zum Teil Dozenten, die auch im Rundfunk aktiv waren Und ich fand das, was die vermittelt haben und wie die den Rundfunk auch nach außen hin vertreten haben, hat das bei mir nicht in die Kerbe geschlagen. Ich habe irgendwie gedacht, nein, ich bin mehr einer, der am Puls sein möchte, der jemand, der da arbeiten möchte, wo auch Kreativität ihren Ursprung findet und wo es auch darum ging, Dinge festzunageln, sag ich mal. Quasi im Kontakt mit dem Künstlertum arbeiten möchte. Und da dachte ich mir, du kannst unmöglich jetzt hier mit einem Diplom-Ingenieur in die freie Welt gehen und sagen, ich weiß jetzt, wie es geht und das wäre eine Selbstlüge, weil ich noch nie ein Schlagzeug aufgenommen habe, wirklich. Außer mit diesem Mischpult, was sie da hatten in der Fachhochschule und das war alles nur, damit man mal was anfassen konnte, was es so gibt. Ja, und das hat nicht dem Niveau entsprochen, was ich mir selber abverlangt hätte. Also habe ich dann gedacht, ich mache es mal so, dass ich das Studium für ein Jahr unterbreche, also zwei Semester, und wollte dann auch in eine andere Stadt. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin nach Köln von Düsseldorf aus und hatte somit auch meine ersten Berührungen mit der Stadt, in der wir jetzt auch wieder sitzen. Und hatte mir einen Job in einem Tonstudio verschafft. Das war im ersten Durchgang Studio N, Tonstudio N. Georgi Nedelchev, der damalige Chef. Und um den gibt es so unglaublich viele Anekdoten und Geschichten und Zustände, die man in der Branche auch bis heute noch kennt. Dass ich da nicht so viel sagen möchte, weil man kann sich eigentlich nur die Zunge verbrennen.
Okay.
Aber mit Nedelchev habe ich im Grunde mich nicht sehr gut verstanden.
Aber du bliebst dann trotzdem ein Jahr dort?
Nein, ich bin eben nur kurz dort geblieben, weil es nicht so gut lief zwischen ihm und mir. Und das war jetzt nicht persönlicher Natur, sondern viel eher... er hat mich eigentlich mehr als Arbeitskraft gesehen und als Praktikant, der irgendwas macht, wofür er sonst keinen bezahlen möchte. Und das war nicht der Sinn und Zweck meiner Übung. Ich wollte eben gerne auch hands-on sein und an den Produktionen mit beteiligt sein. Und dafür hat er mich nicht eingeteilt. Und so habe ich dann einen Wechsel vollzogen und bin dann zu Dirks Studios nach Pulheim. Bin in Düsseldorf wohnen geblieben, weil Pulheim ist ja nun wirklich in der Mitte zwischen Düsseldorf und Köln. Trotzdem dann in Köln geblieben, um auch dieses Gefühl des praktischen Jahres nicht zu vernachlässigen. Und habe dann bei Dirks Studios die ersten zwei Monate mich eingearbeitet. Zum Schluss musste ich einen LKW entrosten.
Okay.
Also es gab so alles Mögliche, was man nicht machen möchte. Und dann hieß es, wir haben eine Produktion mit einer Musikgruppe Joshua aus, ich glaube, L.A. kamen die. Und die haben dann einen englischen Ingenieur eingekauft, Pete Woodruff hieß der. Der sollte die mischen. Und ich habe ja während meiner ersten Entrostungsarbeiten an dem LKW schon mitgekriegt, dass die Musiker da rumliefen und an Aufnahmen beschäftigt waren. Insofern war ich so halb schon im Kontakt mit dem Staff. Und dann hieß es, ja, der Ingenieur kommt. Und weil dann die Aufgabenstellung so wahnsinnig umfangreich war und das Zeitmanagement so knapp kalkuliert war, musste ich ad hoc am Mischpult die Nachtschicht übernehmen. Das heißt, wir haben dann...
Aber du kanntest das Equipment? Hattest du
Ich kannte das bis dahin nur bedingt.
Okay.
Hab dann in der ersten Zeit bei mir im Zimmer über dem Bett einen Schaltplan hängen gehabt, um nachzuvollziehen, wo ich dann jeden Morgen im Schneidersitz mit Kaffee davor saß und überlegt habe, wenn du dann mischen willst, musst du den Knopf drücken. Und wenn du aufnehmen willst, ist das der Masterknopf. Und dann laufen die Signalwege so rum und sonst laufen sie andersrum. Und das habe ich dann eben alles so versucht im Kopf durchzuspielen und plötzlich saß ich dann vor diesem Möbelstück. Ein Riesending, also 5 Meter breit, von links nach rechts, Studio 3 bei Dirk Studios, ein ganz großes Studio, ja, wirklich. Mit allen Zähnen bewaffnet und Lautsprecher und der Aufnahmeraum, alles war state of the art. Selbst Michael Jackson hat da sogar mal eine Aufnahme gemacht. Also da waren schon viele, viele große und weltbekannte Künstler. So, nun saß ich dann da und Pete hat gesagt, ey man, time is short and you have to help me. Mhm. Also musste ich dann in der Nachtschicht die Mixe vorbereiten. Wir hatten 48 Spurproduktion, wobei die ersten 12 Spuren unbrauchbar waren, weil die Schlagzeugaufnahme nicht brauchbar war, beziehungsweise dem zeitgemäßen Soundvorstellungen nicht entsprechen konnte. Und dann musste man eben triggern. Damit ging es los. Das war damals das ganz große Ding. Und heutzutage ist das ein Plugin und ein Mausbefehl und dann läuft es. Aber damals mussten wir die Impulse generieren, selbst herstellen. Und das war schon eine echt große Aufgabenstellung. Vor allem musste das dann händisch nachbearbeitet werden, weil die Triggerpunkte oftmals nicht im Flow kamen, wie es gespielt wurde. Und das musste ich dann von Hand machen. Und dann musste ich den Mix vorbereiten. Alle Mutes, alle Cuts, alle Gruppenzuweisungen, alles am Pult vorbereiten und automatisieren, dass er eigentlich morgens ab 8 auftauchen konnte, um nur noch Fader zu schieben und laut und leise zu machen. Der Rest lag bei mir.
Okay.
Und dann kam ich nachmittags um 4 wieder zum Pult, hatte Zeit bis 8 Uhr für den Total Recall, musste alles von Hand aufschreiben, was gesteckt und verwendet wurde, auch an externem. Und damals waren ja externe Effektgeräte en masse im Spiel. Also das war wie eine Perücke, die Patchkabel. Ja, das waren unglaublich viele Patchpunkte. Das musste alles händisch aufgeschrieben und festgehalten, dokumentiert werden. Wobei damals schon alle wussten, das braucht man nicht mehr.
Interessiert mich keinen.
Es interessiert keinen mehr, wenn es dann fertig ist. Aber man weiß ja nie, wenn es dann einen Erfolg gegeben hätte, wer weiß. Aber so war das dann mein Job. Und dann musste ich nachts über am Pult die Automation wieder einrichten, die Cue-Punkte setzen und. Und so habe ich das Pult dann unglaublich gut kennengelernt und damit umgehen gelernt. Und
wie lange lief die Produktion dann?
Das waren dann 16 Tage nur der Mix.
Okay.
Und das war verdammt wenig Zeit. Das war wirklich wenig Zeit, weil bei den Aufgabenstellungen, die wir hatten, war es unglaublich viel zu tun. Und zum Schluss habe ich dann so gut mit dem Mixcomputer umgehen gelernt, dass ich dann auch wusste, wie man ihn mit falschen Eingaben so reizen konnte, dass er dann angefangen hat, Schimpfwörter zu produzieren. Also die Engländer hatten einen Computer eingerichtet, der eben die Oberfläche des Pultes damals steuern konnte und haben sich einen Gag erlaubt, dass wenn man mehr als dreimal einen falschen Befehl eingibt oder der Computer sich falsch behandelt fühlt aufgrund von Fehlinformationen, dass er dann angefangen hat, den Ingenieur zu beschimpfen.
Okay.
You dumbhead, zum Beispiel. Ja? You dumbhead, this is not verse one, zum Beispiel. Aha. Oder don't tell me again und dann don't put shit on me. Und dann wurde es immer schlimmer. Und das hat total Spaß gemacht, ja. Den Computer. Das konnte man sich natürlich nur dann erlauben, wenn man auch die Zeit hatte, damit umzugehen. Ja, und so habe ich dann immer einen lustigen Befehl provoziert, bevor ich dann meine Schicht abgegeben habe. Und das stand dann oben am Computer. Und dann kam mein Kollege Pete und hat den Mix angefangen.
Ja. Was ist dabei rumgekommen?
Und dabei ist rumgekommen, dass ich ziemlich gute Kontakte...
Nee, die Aufnahme. Kann man sich das heute noch anhören?
Das ist,
wie stehst du dazu?
Das ist damals eine Vinyl und eine CD geworden. Und die ist in USA veröffentlicht worden. Dann war Breeze Music war Verlag. Das war von Dieter Dirk, sein eigener Verlag. Und ist auch in seinem Label dann veröffentlicht worden. Ich habe dann, nachdem das dann veröffentlicht wurde, nie wieder von gehört.
Okay.
Das ist auf einem anderen Kontinent in Umdrehungen gekommen. Und damals waren ja die Effekte der Globalisierung bei weitem noch nicht so tragbar wie heute mit Internet.
Hast du es dir nochmal angehört?
Ich habe es mir später nochmal angehört und habe gedacht, mein Gott, ich sag's mal so, mir hat die Musik nie gefallen und die Band hat mich auch überhaupt nicht interessiert.
Okay.
Aber die Arbeit an sich war super und an dem Thema, sich zu versuchen, war für mich eine gute Chance. Aber ich habe es immer als geschmackliche Verirrung empfunden und habe dann umgangssprachlich gesagt, So viel Aufwand für so eine gequirlte Scheiße. Mhm. Unglaublich. Mhm. Aber das kommt ja sehr oft vor, dass man im Radio in Anführungsstrichen Gequirltes hört und das dann doch sehr erfolgreich ist. Also wenn ich an Madonna denke, das habe ich damals nicht ausgehalten. Die ersten Hits von ihr. Ja. Tja, gequirlt ist es auch nicht gewesen, aber ich habe es eben so degradiert.
Ich habe es ja zu Beginn schon befürchtet. Ich muss so ein klein bisschen, glaube ich, immer wieder den Fast-Forward-Knopf drücken, weil wenn wir in der Detailtiefe drinnen bleiben, dann
sind wir morgen noch
kommen dran. Wir nicht ungefähr bis heute. Ja. Die Zeit bei Dirks, wie lang ging das dann?
Das war ein Jahr und ich kam dann danach zurück in die Fachhochschule und habe dann direkt im Anschluss meine Diplomarbeit in Angriff genommen. Themenbereich Raumakustik und weil ich damals nicht wusste, welchen Themenbereich ich nehmen sollte, war das unheimlich gut, dieses praktische Jahr, weil ich dann genau wusste, was so die Dinge sind, um die es geht. Und Tatsache ist, der Themenbereich, der ist bis heute aktuell und immer noch in Diskussion. Immer wieder eigentlich. Raumakustik. Ja. Denn Tatsache ist, kein Mensch begreift, was einen Raum wirklich ausmacht, wenn man in ihm eine Produktion erstellt. Man merkt es erst dann, wenn man es im anderen Raum hört und merkt, oh, das ist ja völlig dumpf oder es dröhnt ja oder wie konnte ich das so schlecht mischen? In dem Raum, in dem man es gemacht hat, klingt es immer gut.
Hast du dir mal die Dokumentation angeschaut, die es zu dem Foo Fighters Album Sonic Highways gibt?
Da gibt es eine Dokumentation, die ich aber
nicht gesehen hast.
Ich weiß es nicht genau.
Weil das Coole ist, Dave Grohl hat ja inzwischen unglaublich viel verfilmt. Ja. Wir kommen ja auch noch zu den Foo Fighters, was ja mit auf deiner Vita stehen. Aber das Coole an dem Ding ist, dass er wirklich, die haben jeden Song in einem anderen Studio in den USA aufgenommen und die Aufnahmen sehr, sehr detailliert dokumentiert. Und da sind auch so geile, also wenn die Studiobesitzer dann praktisch erklären, was es ausmacht, was an welcher Position geht und was an welcher Position nicht geht und was sie bei welchen Aufnahmen wie gemacht haben. Ja. Das ist sehr, sehr interessant.
Ist es auch, ja. Die Dokumentation habe ich nicht gesehen. Ich habe die gesehen, wo er dann sein Neve-Pult wieder zurückgeholt hat.
Also Raumakustik.
Raumakustik. Und das war dann tatsächlich der Aufhänger. Und wo du sagst, hast du die Produktion jemals wieder gehört? Da habe ich dann auch begriffen, warum die mich nicht so beeindruckt hat im klanglichen Aspekt. Weil die Raumakustik im Studio 3, die hatte, da war der Wurm drin. Und um es dann nach außen hin nochmal für den Laien auch verständlicher zu machen, wenn man in einem Raum eine Produktion abschließt, dann klingt sie nur dort wirklich gut, weil jeder andere Raum wieder seine eigene Akustik hat. Und als letztes Medium für die Klangübertragung von Lautsprecher zu Ohr seinen Einfluss geltend macht. Wenn die Produktion perfekt gemischt ist, in Anführungsstrichen, in dem Sinne, als dass sie in einem neutralen, wirklich neutralen Raum erstellt werden kann, dann funktioniert sie auch in allen anderen Räumen. Bedingt, weil die Räume haben natürlich auch ihre Nachteile, aber sie wird als richtig wahrgenommen. Also wenn ich eine Musik höre im Badezimmer beispielsweise, dann wird sie immer diesen Badezimmer-Sound bekommen, aber sie wird ausgewogen klingen in sich. Würde ich in einem Badezimmer eine Produktion erstellen, würde sie in einem ausgewogenen Raum nach Badezimmer klingen und sie würde in dem Sinne nicht funktionieren können, weil sie soll natürlich nicht nach irgendwas klingen, sondern sie soll neutral funktionieren, damit es in jedem anderen Raum als Medium maximal zur Geltung kommen kann. Das ist das Thema Raumakustik und äußerst schwierig.
Ja, ja.
Jetzt versuche ich an der Oberfläche zu bleiben.
Da muss ich aber nur mal kurz rein, weil ich habe mir letzte Woche erst diese unglaublich tolle Dokumentation angeschaut von dem Sohn von Conny Plank. Und wenn man dann zum Beispiel die Aufnahmen zu Ultravox sieht, wo er so Goebbels-Ansprachen drunter gelegt hat, und zwar relativ intensiv sogar. Ich habe die Songs oft gehört. Mir war es nie klar, dass das wirklich Nazi-Propaganda ist, was da drunter liegt.
Ja.
Und das fand ich wahnsinnig faszinierend. Also du hast gerade so genickt, als ob du die Doku auch gesehen hast.
Ja.
Das ist auch irre, wie dieser Sohn auf den Spuren seines Vaters um die Welt fliegt und einfach mit all diesen Leuten spricht. Ja. Das fand ich absolut klasse.
Ja, ich muss in dem Zusammenhang noch erzählen, wir haben hier Mikrofone aus der Zeit.
Ah.
Die kommen, die liegen direkt hier nebenan. Das sind noch alte Röhrenmikrofone aus der Goebbels-Zeit.
Ach nein.
Und Stichwort Goebbels, ich kann mich hier so bewegen, ne?
Ja. Du kannst dich hier so
Stichwort
bewegen.
Stichwort Goebbels, ist es so, dass Goebbels damals als gehbehinderter Mann und kleiner Mann vor allen Dingen auch ein äußerst großes Ego-Problem hatte. Mhm. Insbesondere, weil Hitler ja so durchsetzungsfähig war und so prägnant in seinen Auftritten. Und da hat Goebbels der Firma Neumann den Auftrag verliehen, ein Mikrofon zu entwickeln, welches seine Stimme möglichst stark zum Ausdruck bringen kann.
Ah.
Auf den damaligen Radiosendern, das waren die Volksempfänger. Das war also alles noch Röhrentechnik. Und
während Uwe das erzählt, schraubt er hier gerade an zwei historischen Mikrofonen die Kapseln ab und eine neue Kapsel auf.
Ja.
Immer so als Erklärung.
Genau. Und
Scheiße.
So, das ist jetzt hier die sogenannte Goebbels-Flasche.
Ja, die
Flasche, weil das Speiseteil so groß ist wie eine Flasche und das Mikrofon so oben aufsitzt. Man kennt es so ein bisschen aus den Pressebildern von früher.
Das ist total gruselig. Da muss ich jetzt ein Foto von machen. Das kommt auch mit in
die, man kann auch auf die Seriennummer gucken. Also das ist Mikrofon 300 irgendwas. Das kommt tatsächlich aus den 30er Jahren. Und ist dafür konzipiert eben, dass es so auch in etwa in dem Abstand, wie du es gerade hältst, eine Stimme maximal klar und deutlich und mit Nachdruck zu übertragen. Und wie komme ich jetzt darauf? Du sprachst von Goebbels. Ja, da wollte ich das einfach so ein bisschen einfließen lassen.
Wie kommst du vor allem zu dem Equipment?
Ja, ich habe das erstanden aus von jemand anderem, der das loswerden wollte. Der hat es nicht mehr verwendet für Aufnahmen. Ich habe damit allerdings Klaus Meine von den Scorpions aufgenommen. Warum? Weil Klaus Meine hat ja, ich meine, er ist ja wirklich als Sänger wirklich bekannt. Jeder hört seine Stimme, er singt sehr hoch. Und er hat keine klassisch ausgebildete Stimme. Insofern fehlt der Stimme so ein klein bisschen die natürliche Resonanz oder die Unterwelle, würde man sagen, oder der Bottom. Er hat also keinen Bottom, wie jetzt Pavarotti ihn hätte zum Beispiel. Und da dachte ich mir, dass dieses Mikrofon seiner Stimme entsprechend zuarbeiten könnte.
Aha.
Und das hat es auch tatsächlich.
Ach, weißt du noch, was für Songs das war?
Das war für eine Produktion Expo 2000. Haben wir in Hannover aufgenommen und es war auch nur ein Titel, aber er hat mich äußerst getriezt. Er hat sehr professionell gearbeitet und die Strophen nacheinander abgefeuert und es waren irgendwie 6 Strophen. Und dann wollte er Chöre und Harmonien dazu machen und ganz zum Schluss stellt er mir die Frage, sag mal Uwe, spreche ich das denn hier an dieser Stelle richtig aus?
Aha.
Und dann habe ich gedacht, so ein Mist, ich hatte gehofft, die Frage kommt nie, weil er stellte mir die Frage, nachdem die Aufnahme komplett war und auch die entsprechenden Stellen dann gedoppelt und verharmonisiert
waren.
Es war falsch ausgesprochen. Aber es war die typische Klaus Meine Stimme und die typische Klaus Meine Art, das auszusprechen. Und irgendeiner hat ihm diesen Floh ins Ohr gesetzt, dass er ja eigentlich ein geiler Sänger ist, aber immer an dieser Stelle falsch ausspricht. Und dann habe ich gedacht, wie soll ich ihm das denn jetzt sagen, ohne mir die Zunge zu verbrennen? Und dann habe ich ihm gesagt, Klaus, ich würde es einfach nicht verändern. Ich finde es richtig so, weil ich dich so kenne. Und weil die ganze Welt dich so akzeptiert und die ganze Welt deine CDs gekauft hat.
Wir sitzen hier in Köln und es würde auch keiner Wolfgang Niedecken zum Kurs schicken.
Oder? Genau so ist es. Ich habe aber im Nachhinein dann gehört, dass er die Aufnahme dann komplett neu gemacht hat.
Oh!
Ja, er hat also dann alles neu gemacht und meine schöne M7-Kapselaufnahme mit der Goebbels-Flasche ist dann in die Tonne gewandert. Aber das Mikro hat funktioniert auf seiner Stimme und es war äußerst gut. Er kam mit einer Schlägermütze an, das hat übersteuert nämlich sehr schnell und er hat es in etwa auf Armlänge vor sich stehen gehabt Und ich habe selten jemanden gesehen, der so kontrolliert auf die Membran zugesungen hat. Aha. Und er hat wirklich eine, wie eine Anlaufposition, wie wenn in der Olympiade die Hochspringer, wenn die losstarten für ihren Lauf, um dann abzuspringen, dann zittern die ja so wie so ein Reh. Und nehmen so eine Haltung der inneren Anspannung an, um dann wirklich die maximale Leistung abzurufen. Und so hat der vor dem Mikrofon gestanden und hat seine Position nie verändert. Nicht um einen Zentimeter. Und dann hatte er diese Schlägermütze auf und ich habe nur seine Pupillen blitzen sehen, da drunter her. Ich habe ihn sonst gar nicht sehen können. Ich glaube, er wollte gar nicht gesehen werden. Das war geil. Und dann kommt diese Frage ganz zum Schluss. Ey.
So, jetzt sind wir ja schon gesprungen. Wir sind gesprungen aus Dirk Studio zur Expo 2000.
Ja.
Ich nutze das einfach mal. Ich nutze das einfach mal, weil ich dir noch einen Ball zuspielen wollte. Ich habe Frank Farian gelesen in deiner Vita.
Ja.
Lass uns doch mal in dieses Studio-Umfeld gehen. Ja. Was würden wir da für einen Zeitsprung machen und wie würden wir da hinkommen?
Zeitsprung, da müsste ich jetzt wirklich mal nachrechnen. Zeitsprung. Frank Farian. Frank Farian war definitiv meine letzte Festanstellung.
Okay.
Ich habe nach dem Studium in Frankfurt meine erste Festanstellung gefunden und die zweite war dann Frank Farian.
Okay.
Fahrstudios, Rosbach von der Höhe im Taunus. Und Frank Farian war ein äußerst cooler Arbeitgeber. Er hat sich sehr arbeitnehmerfreundlich verhalten. Also es gab einen Zuschuss zum Mittagessen, es gab immer Catering. Er hat ein freistehendes Haus mit Swimmingpool gehabt im Taunus. Und da waren 5 Studios drin. Und da hat er dann seine Produktionen abgewickelt. Aber nicht nur dort, er hatte überall Studios auf Malle. Die ihm auch gehörten, in Miami. Und da gab es dann also jede Menge von Anekdoten, wo ich mir am liebsten jetzt richtig, das wäre jetzt, also
Du gehst jetzt mal ganz kurz in dich und überlegst, ob du das eine Highlight raussuchen kannst. Und wenn dir 2 einfallen, dann kriegst du Zeit für 2.
Ja. Das erste Highlight war, Frank stellte mich ein und hat mich einem Produzenten zugewiesen. Er hatte ja immer mit Co-Produzenten gearbeitet zu meiner Zeit. Sehr viel. Es sei denn, es waren dann so Sachen wie ich sag mal, Milli Vanilli oder so. Die hat er dann selbst in die Hand genommen. Aber die Co-Produzenten haben eben ihm zugearbeitet und er hat dann unter seiner Federführung seinen Namen drunter gesetzt und entsprechend mitverdient. Ich war dann also zuständig für eins dieser Studios, die mit den Co-Produzenten besetzt wurden. Und das war direkt Tür an Tür mit dem Empfang, der eben direkt neben dem Eingang stand. Und am Empfang hatte ich damals einen Arbeitskollegen, Harry. Und Harry arbeitete auf der Messe. Und der wurde genommen von Frank. Der wurde frisch eingestellt, eigentlich zeitgleich mit mir. Relativ zeitgleich, weil er eben männlich war. Und das Ganze hatte schon seinen Grund, weil Frank grundsätzlich mit allen Frauen irgendwie immer in einen Techtelmechtel geriet. Und das führte dann dazu, dass es zu unheimlich großen, starken Verwerfungen kam innerhalb der Firma.
Ach, Gott,
sodass Scheiße. Es dann also hieß, ja, Frank hat das gemacht, er hat das und das gesagt und dann wurden Forderungen gestellt und Ähnliches und er wollte sich davor schützen. Und infolgedessen hat er auch alle geduzt, aber den Harry, den hat er immer gesiezt.
Aha.
Guten Morgen, Herr Farian, hieß es. Und ich hatte meine Tür offen, wie ich dann am Mischpult sitze und rumfummle. Und ich wusste gleich, aha, da kommt Frank also wieder an. Und dann hörte ich den Harry sagen, Entschuldigung, Herr Farian, können Sie bitte noch mal gucken? Ja, was gibt's denn, Harry? Was haben Sie denn da? Und dann sagte er, hier war ein Herr Schmidt. Und der hat gesagt, hier ist noch eine Rechnung offen und da gäbe es einen Scheck von 160.000. Die Zahl ist nicht ganz genau, aber es war zwischen 100 und 200.000, damals D-Mark. Ja. Der ist noch offen. Wie? Wer? Wer ist denn das? Was? Zeigen Sie mal her. Ach, ich unterschreibe das mal.
Aha.
Und dann ging er weg. Und das war ein Moment, wo ich so dachte, Mensch, Wahnsinn, der Frank ist mit ist mit in einer Dimension mit Dingen beschäftigt, ja, die mir fremd ist. Ja. Wo ich auch dachte, ob es jetzt Geld ist oder Musik oder Investition oder Reise oder Entscheidung, das lief bei dem auf einem ganz anderen Niveau ab. Mhm. Und das hat mich dann nachträglich total beschäftigt. Mhm. Ja, so kam es dann auch, dass ich eines Tages am Mischpult sitze und einen Rough Mix mache und dann kommt der Frank Farian ins Studio rein. Grüß dich, Uwe. Du, wir haben jetzt 3:30, ich muss jetzt mal Brötchen holen gehen. Und ich habe eine Bitte. Könntest du mir einen Gefallen tun? Wo ich dann schon dachte, interessant, ich bin nur angestellt. Der könnte doch sagen, Uwe, mach doch bitte das und das. Mhm. Und ja, sage ich, Frank, logisch, was ist denn los? Guck doch bitte aus dem Fenster und schreib auf, wann der Gärtner geht. Und dann habe ich gesagt, kann ich machen. Obwohl ich einen inneren Widerstand verspürte. Ich habe mir gedacht, ich bin kein Denunziant. Ich würde ungern andere Leute stalken oder checken und dann verraten. Aber ich musste es ja machen. Es war ja mein Job, da drauf zu achten.
Ja.
Und habe es dann eben ganz stumpf gemacht. Und das waren so die einfachsten Anekdoten. Die interessantesten, die könnte ich noch erzählen.
Aber was der... Was hattest du denn mit der Arbeitszeit des Gärtners dann?
Ja, ich habe auf dem Zettel. Ja, der Gärtner hat ihm offensichtlich zu viel berechnet in der letzten Stunde oder in der letzten Woche oder Monat.
Okay, okay.
Und ihn hat das gewurmt, dass er fühlte sich verarscht. Er fühlte sich übergangen und hat da auf den Cent geguckt, auf den Pfennig. Und er konnte also durchaus sehr genau sein. Und sehr präzise. Auf der anderen Seite konnte er mal im Vorübergehen 160.000 Euro unterschreiben, D-Mark unterschreiben.
Jetzt kommt das zusammen.
Ja, ja, ohne zu wissen, in welche Richtung das hier geht.
Auch wenn du sagst, du hast noch 1000 Episoden, was mich total interessieren würde aus der Zeit, er hat ja diesen unglaublich prägnanten Groove etablieren können. Ja. Hast du dazu was irgendwie? Also
ja, dieser prägnante Groove war ein ganz bestimmter und das ist dann auch eine Anekdote. Frank Farian hat eigentlich, war einer, der mit diese Produktionsweise der Medleys auch mit geprägt hat. Mhm. Medley kennt man gar nicht mehr so den Begriff. Mhm. Heutzutage ist...
Man kann diese Boney M. Songs, die kannst du ja alle auf 3 Minuten zusammenreihen. Ja. Irgendwie sowas.
Ganz genau.
Und was auch immer, die laufen dann so durch.
Die haben alle das gleiche Tempo.
Ja, ja.
So, und um die Geschichte dann auch vielleicht auf einen guten Abschluss zu bringen, ich hatte Ärger mit einem seiner Co-Produzenten und infolgedessen hat Frank uns beide gefeuert. Dazu gibt es auch eine Anekdote, die ist jetzt nicht wichtig, außer im Konsens, dass er sich da sehr fair verhalten hat. Ich fand das in Ordnung und ich konnte damit leben. Mhm. Er hat mir auf jeden Fall gesagt, du bist raus, aber ich engagiere dich frei weiter. Mhm. Und dann habe ich gedacht, scheiße, der Typ ist nicht nur seiner Zeit voraus, der ist auch mir voraus, weil das ja mein Plan war. Ich wollte so 2 Jahre bei ihm arbeiten und dann danach mich selbstständig machen und sagen, ich war bei Farian und habe das und das gemacht. Mhm. Naja, er hat das also vorweggenommen und so hat er dann gesagt, Uwe, bitte kopier doch bitte die alten Analogbänder auf digital. Das war damals Thema, denn die Analogbänder waren dann aus dem Baujahr 78. Das war die Zeit, als es mit Boney M. losging, mit dem Mischpult, neben dem wir sitzen, das ja auch von der Firma Neumann gebaut wurde. Und deswegen hatte ich auch die Anekdote mit dem Mikrofon, denn die Firma Neumann hat im Grunde staatlich subventioniert, früh schon begonnen, Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu betreiben und war infolgedessen Marktführer in allem, was Studiotechnik anbelangt hat. Mhm. Und
inwiefern staatlich subventioniert?
Ja, Goebbels hat gesagt, ich will ein Mikrofon, das für mich funktioniert. Und so hat Neumann da an Technik gearbeitet mit Staatsmitteln, die es ermöglicht hat, dass Goebbels zufrieden war. Und Neumann war im Grunde immer auf dem Sprungbrett mit staatlicher Unterstützung.
Müssen wir jetzt eigentlich irgendwann mal so eine Pause reinschieben und uns distanzieren von dieser ganzen Nazi-Scheiße? Ich hoffe, das hat dieses Unternehmen gemacht.
Aber ich glaube,
gemacht.
Die Firma hat da eine Vergangenheit.
Ja, ja.
Und wie weit die genau ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall
Der wollte dich dann
Frank seine analogen Bänder, und
die analogen Bänder
kopieren. Genau. Mhm. Und so bin ich dann in Kontakt gekommen mit den Original-Boney-M-Aufnahmen. Ja. Mit allen analogen Bändern.
Aha.
Die originalsten vom Original, die ich haben konnte, die hatte ich in der Hand.
Ja.
Dafür hat er extra ein Studio einrichten lassen. Mhm. Für diesen Job. Mhm. Das heißt, Mischpult, Bandmaschine, Verkabelung. Das hatte ich für mich ganz alleine und ich hatte eine ganze Wand voll Bänder und die mussten auf digital transferiert werden. Nun ist es so, die analogen Bänder, die leiden mit der Zeit, weil sie Feuchtigkeit ziehen, dann zersetzt sich das Material und so weiter. Also gab es da eine Menge an Frickelarbeit, die ich jetzt hier nicht erläutern muss. Aber Tatsache war, ich war überrascht. Auf den Bändern fing immer alles am Anfang mit einem Rhythmus an. Und hörte nie auf.
Mhm.
Und er hat Low Speed gearbeitet. Also das war auch nochmal ein Faktor. Er hat in langsamer Umdrehungsgeschwindigkeit gearbeitet, weil dann mehr Songs auf eine Rolle passten. Das hatte allein, einzig und allein einen wirtschaftlichen Faktor.
Ach.
Führte aber dazu, dass der Sound etwas satter und kräftiger war im Bassbereich.
Okay.
Das hat man vielleicht gar nicht so bewusst gewollt, das war einfach nur ein Nebeneffekt.
Mhm.
Aber sorgt eben dafür, dass das, ich sag mal, die Bassdrum kriegt mehr Bums und alles, was irgendwie untenrum ein bisschen mehr Sättigung braucht, das kommt im Lowspeed eher zur Geltung. So, und nun hatte ich diese Bänder und so widerspenstig das Überspielen von analog nach digital war, habe ich gedacht, Mensch, geile Scheiße nochmal. Jetzt hast du die Originalbänder in der Hand. Üb doch mal Roughmixen auf Boney M-Material. Und ich war ja eh noch am Anfang meiner beruflichen Laufbahn und dachte mir dann, ja, was für eine Chance. Und jetzt kommt ein Song nach dem anderen und du kannst dann da mal so die Fader schieben und mal schauen, wie die das so gemacht haben.
Aha.
Und dann fiel mir auf, dass die Rhythmusaufnahme nie aufhörte. Die fing an am Anfang und am Ende war sie das Letzte, was noch auf Band war. So, und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Was haben die denn da gemacht und wie kann das so präzise sein? Wir hatten damals keine Rhythmusmaschinen. Das heißt, da hat jemand, ich konnte mir das nicht erklären. Und dann haben wir in der Mittagspause zusammen in der Kantine gegessen, die Frank zur Hälfte finanziert hat, beim Fine Catering. Dann gab es Kartoffelgratin und was weiß ich nicht alles. Und dann sage ich, sage mal Frank, ich habe mal eine Frage. Das verstehe ich nicht. Wieso laufen die Beats denn da so durch? Und dann sagte der Frank zum Harry Bayer, der ganz viele Playbacks gemacht hat für Milli Vanilli und Ähnlichem. Okay, Harry, weißt du noch, wie wir damals gearbeitet haben? Ich weiß gar nicht mehr mit der Mundart, er ist ja Pfälzer. Das konnte er unheimlich gut und dann haben die beiden sich angelacht. Und dann haben sie gesagt, da haben wir den Kurti angerufen, der ist gekommen. Und wenn der Kurti gespielt hat, sind wir raus und haben eine Zigarette geraucht.
Aha.
Und wenn die Zigarette weg war, dann war das Band voll. Und Kurt hat fertig gespielt, dann ist er wieder gefahren. Und dann habe ich gedacht, hä, was haben die gemacht? Das heißt, die haben den Kurt, ich muss das übersetzen,
Kurt Kress,
der kam aus München, der hat ja dann im Pilotstudio eine Weile gearbeitet. Das war so einer der Koryphäen in Deutschland. Zwei große Koryphäen gab es, die im Studio sich etabliert hatten, neben Pete Weihe für Gitarre und so. Das waren so die deutschen Studio-Hengste. Ja, und Kurt Kress, der kam dann und hat diesen berühmten Boney M. Four on the Floor Beat stumpf durchgespielt, ohne irgendeine Variation, hat sich einen drauf abgelacht. Frank und Harry sind vor die Tür, haben eine Zigarette geraucht und dann, als sie wiederkamen, war das Band voll und dann hatte Kurt seinen Job gemacht und ist zurückgeflogen. Und dann hatte alles für mich plötzlich einen Sinn gemacht. Ich habe Spielmannstrommeln gesehen im Studio, so rumfliegende Becken. Aber es gab nie wirklich Musiker, die da kamen. Es war immer irgendwie so ein komisches Gerüttel. Und dann fiel mir ein, Mensch, ja klar, die haben am Mischpult irgendwo entschieden, hier fängt der Song an und dann haben sie den Kanal eingeschaltet. Aber vorher haben sie aufgenommen. Mit Spielmannstrommeln. Da hat sich irgendein Trottel vors Mikrofon gestellt, mit einer Spielmannstrommel, die man sich vor den Bauch schnallt, hat das Tom-Fill da gespielt und dann hat man die Kanäle eingeschaltet und dann ging das Schlagzeug von Kurt Kress los. Und alles, was man so hört in der Richtung an Variationen, sind Overdubs.
Ah.
Das heißt, Kurt hat durchgespielt und man hat nur on-off gemacht immer und dann dazu arrangiert und gespielt.
In der allerersten Folge des Erntehelfers ist auch Kurt Kress verewigt. Weil
ist nicht wahr.
Doch, weil der, das muss ich jetzt schneiden, weil es ist unglaublich, dass ich jetzt den, oh scheiße, jetzt komme ich ins Stocken, weil der Name mir fehlt. Fumolo, Markus Fumolo, ach Mann, Marco. Fumo, das tut mir jetzt total leid. Ich schneide es nicht. Das ist Corona und das Alter, was auch immer. Er war doch als Schlagzeugtechniker unterwegs für Kurt Kress. Und musst du mal reinhören, irgendwie, ob es da irgendwelche Überschneidungen gibt.
Ja.
Abgefahren. Und dann hattest du also praktisch diese ganzen Aufnahmen
und ich hab dann,
von Kurt Kress auf Tape.
Genau, und ich habe dann Live-Mixen geübt mit.
Hast du das mal jemandem vorgespielt? Hast du das mal irgendwann?
Das, ich habe das nie aufgenommen.
Ist verflogen.
Es war so, dass ich damals, ich musste sehr auf die Präzision der Überspielung und der Qualität achten, weil die Bänder waren wirklich hinüber. Mhm. Und die Bandmaschine fing sofort an zu jaulen, wenn irgendwie Feuchtigkeit ins Spiel kam. Mhm. Und das war nicht ganz so ohne. Also ich hatte kaum Zeit, mich großartig mit Sound zu beschäftigen. Tatsache war aber, und das habe ich später dann auch nochmal festgestellt, was mir einen unheimlichen Ansporn gegeben hat, in Richtung Arrangement und Produktion zu gehen und zu denken, egal welchen Fader man hochgezogen hat, man hat den Song erkannt. Und wenn es nur die Hi-Hat war, oh gut, bei Kurt Kress war es dann immer der gleiche Groove, aber ob es eine Basslinie war oder eine Flöte oder ich weiß nicht was, sofort war klar, was das für ein Song ist. Und später bin ich dann darauf gekommen, dass ein gutes Arrangement dafür Sorge trägt, dass eben die Zutaten einer guten Produktion, wenn ich jetzt an Bee Gees denke, das ist ja schwer zu schlagen, die guten Zutaten oder die entscheidenden Zutaten sind wenige.
Da ist nichts Wahlloses drin.
Und da ist überhaupt nichts Redundantes mehr, sodass man mit ganz wenig Spuren früher ganz viel hingekriegt hat. Mhm. Das ist leider heutzutage nicht mehr so. Mhm. Wir sind sehr ambient, sehr noisy geworden und ja, gut.
Ah, wie geil, ach schön. Mhm. Frank Farian,
Mann.
Wie lange warst du da etwa?
Bei Frank Farian war ich ein Jahr dann nur. Mhm. Obwohl zwei war so meine Wunschvorstellung. Und dann ging es in die freie Wirtschaft über. Mhm. Und das war dann ja von ihm letztendlich initiiert durch die Kündigung, die mir ein bisschen zu früh kam. Und insofern war es dann auch eine etwas ruckelige Zeit, weil ich einfach noch nicht genügend im Sattel war in der freien Wirtschaft. Die Kontakte waren noch nicht etabliert genug.
Du warst da etwa wie alt?
Anfang 30, Ende 20, Anfang 30. Nichtsdestotrotz hatte ich ein gutes Händchen, mir Jobs aufzureißen und bin dann getingelt. Und das war dann erstmal geprägt von Werbeproduktionen hin zu Fernsehproduktionen. Da war eigentlich alles dabei, wo Ton eine Rolle spielte. Aber ich bin dann doch immer wieder Richtung Musik geraten. Und dann kam der große Moment, wo ich den ersten Kontakt mit dem Mischpult hatte, was jetzt hier neben mir steht. Mhm. Denn Frank hat da mit Bonnie M. aufgenommen, aber damals noch nicht in seinem eigenen Laden, sondern im Nachbarort.
Auf der
Konsole in Friedrichsdorf. Das ist die Bonnie M.-Konsole.
Ja. Ach Gott.
Ja. Man kann es auch in einzelnen Kassetten sehen. Da stehen noch Jahreszahlen und von Hand gelötet. Auch hier in der Dokumentation sind so Hinweise, die auch auf die Zeit anspielen. Es war nämlich so, und jetzt kommen wir wieder zur Firma Neumann ganz kurz. Damals war es so, man wollte mit der besten Studiotechnik glänzen und damals war ja Klang und Sound noch ein Inbegriff von erstrebenswertem. Heute ist es ja mehr Sound und Noise, sag ich mal, oder Lautstärke. Klang ist nicht mehr so das Thema. Ist mehr als Selbstverständlichkeit in den Hintergrund gerückt. Mhm. Aber damals wurde dann ja auch die HiFi-Norm entwickelt und jeder wollte da die geilste Anlage zu Hause haben. Jeder hatte seinen HiFi-Turm und Lautsprecher von und das wurde dann diskutiert und so. Und Da kam es dann dazu, dass die gesamte ARD als Rundfunkanstalt, die ja einen wahnsinnig großen Wirkungsbereich hat, wie wir alle wissen, die ARD suchte nach neuer Technik für ihre Studios. Mhm. Und da war die Maßgabe, wir wollen das Nonplusultra, aber wir wollen es variabel und flexibel, sodass man für jede Art von Anwendung die Konfiguration des Mischpultes mit wenigen Handgriffen ändern oder anpassen konnte. Und vor allen Dingen durften die Pulte nicht ausfallen, wenn mal ein Bauteil hops geht, weil die neue Technik, die da im Dirk-Studio war, die hat immer dazu geführt, wenn was nicht mehr lief, dann war das Pult aus. Dann lief gar nichts mehr. Bei diesem Neumann-Pult ist es so, wenn ich irgendwas an Problemen habe, die mir die Produktion in dem Signalweg beeinträchtigen, dann kann ich das Bauteil rausnehmen und das Ganze läuft trotzdem weiter. Mhm. Das interessiert nicht. Mhm. Das ist alles hier in Modulbauweise und wirklich, das ist im Grunde eine Art Four-Wheel-Drive auf Formel 1 getrimmt. So, und so kam es, die ARD hat eine Firma gesucht, die ARD-weit den Ausstatter machen konnte für Tonstudiotechnik. Und hatte ausgeschrieben und die Firma Neumann hat damals in Frankfurt in dem Performance-Studio, das hieß früher anders, das habe ich leider vergessen den Namen, in dem Studio hat dann die Firma EMT Franz, die auch hier den Kompressor noch gebaut hat, den weißen.
Der ist mir sofort aufgefallen.
Ja, den nenne ich Dentalkompressor, weil der
Wilhelm Franz.
Der Dentalkompressor, sage ich immer, weil der so aussieht wie in der Zahnarztpraxis. Ja, sehr
geil. Auch ein spezielles Gerät, dann könnte ich auch eine schöne Geschichte zu erzählen, aber wir bleiben beim Pult und die Firma Neumann Müller hat dann das Pult mit Hilfe von EMT Franz, der den Rahmen gebaut hat und vor Ort geschweißt hat und verdrahtet hat, haben sie dann in dem Studio dieses Pult als Prototyp aufgebaut. Und dann kam die Firma, die ARD und hat dann mit dem Normenheft verglichen, Messtechnik verglichen und dann den Auftrag vergeben. Und damit war Neumann gemacht. Die waren im Sattel. Die haben deutschlandweit alle Tonstudios im Hörfunk, im Produktionsbereich, im Fernsehbereich. Das war alles Neumann. Und es war alles kompatibel. Ich muss da nicht viel erklären. Jemand, der sich ein bisschen mit Mischpulten auskennt, der braucht nur auf eBay einmal Neumann eintippen. Die schwirren bis heute rum, die Bauteile. So, und Frank Farian hat dann an diesem Pult die Boniem-Aufnahmen gemacht. Und ist dann im Anschluss darauf nach Rosbach von der Höhe, von Friedrichsdorf, dort hat sich dort das Haus gekauft und hat dann dort seine eigenen Studios eingerichtet. Ich kam dann also von Frank zurück nach Friedrichsdorf in das damalige Tonstudio Eichstätt. Zu Franks Zeit hieß es noch Hansa-Studio und habe dann dort Werbung gemacht. Und wie ich das Mischpult sehe, Norbert Janicke saß da dran und hat damals für Quincy Jones einen Remix drauf gemacht. Ich sehe das Mischpult und ich habe gedacht, alter Schalter, das ist ja meine Kiste. Das ist ja wohl der geile Scheiß, habe ich so gedacht. Und Norbert war am Mischen und der Sound war super. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ich befürchte, dass er nicht mehr lebt. Und ich durfte das Pult nur angucken und habe damals gedacht, das will ich haben. Und das hat dann gar nicht mal so lange gedauert, wenn man das mal so betrachtet, von daher gesehen. Denn das Pult hat damals 980.000 D-Mark gekostet. Ja, weil es einfach auch, es war ein Prototyp, Firma Neumann, Qualität und damals war ja Studiotechnik auch so teuer.
Ja, ja, ja.
Das war damals so. Man hat ja damals auch Geld verdient mit Musik. Heutzutage verdienen es nur noch die Leute, die hinter Spotify sitzen und das wissen wir ja so ein bisschen. Insofern, also Künstler verdienen nur über Auftritte und ähnlichem, CD, Tonträger, Schnee von gestern. Okay, das ist nochmal ein ganz anderes Lied. Das ist auch ein bisschen traurig zum Teil, aber es birgt ja auch Chancen.
Bring das doch mal jetzt hierher.
Genau.
Wie kam das denn
letzten Endes
wirklich hierhin?
Und so bin ich dann also mit meiner...
Bank hast du überfallen?
Ja. So bin ich dann mit meiner Tingelei in Werbeproduktion gewesen, sehe dieses Mischpult
Und dieses Studio, in dem ich dann war, ist im Zuge der im Zuge der Osterweiterung mit Ostdeutschland, mit dem Fall der Grenze, sind die in eine Insolvenzverschleppung gegangen und haben ihren Standort verlagert nach Leipzig.
Aha.
Und somit war dieses Mischpult, weil es so groß und sperrig war, erstmal stehen geblieben. Und dann bekam ich den Anruf und da hieß es: Uwe, wir haben hier eine Band aus Gütersloh, die suchen ein Studio für ihr Demo. Und ich habe damals, ehrlich gesagt, sehr drunter gelitten, dass Studioproduktion so oberflächlich geworden ist, weil das ja auch die Zeit der Sampler war. Mhm. Es wurde gesampelt, geloopt, on-off, es wurde gar nicht mehr wirklich Musik gemacht. Das geriet zunehmend in den Hintergrund. Und insofern war ich dann sofort bereit, da zuzuschlagen und hatte tatsächlich meine allererste wirkliche Musikproduktion in dem Moment. Und war
was für eine Kombo
super
war
das? Glücklich. Und das war eine Band, die hieß Thump, wie Daumen. Und Thump war eine Besetzung, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang und DJ, der gescratcht hat. Und das war damals schon ziemlich cool. Mir gefiel das total, weil es war so eine Mischung aus riffiger Rockmusik. Wir denken alle so ein bisschen an Rage Against the Machine. Und dann kamen Scratches dazu und auch ein klein bisschen so aus der Hip-Hop-Welt geklaut, so Moog-Synthesizer-Linien, so hohe, quietschige Sachen. Und der Sänger war richtig gut und es hat einen Mordspaß gemacht. Und ich habe das erste Mal so richtig das Gefühl gehabt, boah, hier bin ich so zu Hause, das ist genau mein Ding. Effekt an der ganzen Sache war, dass die Produktion so gut wurde, dass mehrere Labels interessiert waren an der Band. Und der Sänger, für sich genommen, so wie Sänger eben sind, hatte maximales Geltungsbedürfnis und hat bei zwei Labels gleichzeitig unterschrieben. Das hat natürlich dazu gesorgt, dass es eine riesen Verwirrung gab, aber auch die entsprechende Presse Aufmerksamkeit mit sich zog. Also mit der Band ging was. Und dann hieß es, ja, wir gehen auf Tour, haben aber keinen Live-Mischer. Kannst du das? Und ich habe mir damals gedacht, deutsche Musikbranche ist so komplex und ich habe keinen Manager und ich habe keinen Fürsprecher und keinen Anwalt und ich weiß nicht, wie das geht mit Musikrecht. Das Einfachste, ich sag einfach ja, ich fahre mit, gehe auf Tour, mach denen ihren Live-Sound und wenn irgendjemand kommt und versucht, mir diese Band streitig zu machen, dann haue ich dem aufs Maul.
Die schnapp ich mir.
Das war natürlich eine bildliche Vorstellung. Das ist nie eingetreten und wäre auch nicht, aber...
Aber du hast davor nie FOH gemacht gehabt.
Also ich hatte nie FOH gemacht vorher. Und so waren wir dann auf Tour und hatten eine Band, die war dann Headliner und wir waren Support, die hießen Headcrash. Und die hatten ähnliches Programm und so waren wir dann auf einem Bus unterwegs und
irgendwo im Süden.
Machen wir es auf die Stadt in Prag. In Prag sind wir in einem Venue und haben dann den Auftritt und die Sache läuft. Und irgendwie war mein Sound immer geil, aber ich war einfach auch ein bisschen zu vorsichtig. Ich hatte einfach auch Angst davor, diesen großen Lautstärken. Und so kam dann der Keyboarder von Headcrash, stellte sich hinter mich und sagte, ey Uwe, alles geil, aber guck doch mal. Und dann hat er die Gitarre 10 dB nach oben geschoben. Und damit bekam das Ganze einen ganz anderen Bums. Das war natürlich eine Mords-Lautstärke-Veränderung. Aber plötzlich fingen alle an zu tanzen und es war irgendwie richtig geil. Und dann habe ich gemerkt, dass ich noch
zu lernen hatte.
Und
war das am Anfang?
Das war relativ am Anfang.
Okay.
Der Rest stimmte genau. Also Headcrash war ziemlich schnell Support von Thump. Das hat sich also gedreht. Und ich habe sogar dann am Ende dieser Phase auch einen Preis gewonnen. Den hast du ja knipsen können.
Ja.
Alan Banks Anekdote erzähle ich jetzt nicht. Ne? Nee. Und so
in Folge 3 oder 4 nehmen wir das
mal rein. Und so bin ich mit Thump unterwegs und alles läuft bestens. Und wir sind wirklich State of the Art am Start, bizarr. Es hat sogar auf der ganz traurigen Seite, es hat sogar zum Teil auch Schaden angerichtet, was zum Wegschneiden. Es hat sogar ein totes Mädchen gegeben, die aufgrund der Euphorie der Massen zu Tode gekommen ist durchs Springen. Die ist ohnmächtig geworden. Es gab wirklich alles. Ja, und so saßen wir dann Backstage eines Tages und ich sagte zum Sänger noch, Mensch Klaus, sag ich, hör mal, mal ganz ehrlich, wir waren jetzt in so vielen Studios und wir haben so viele Takes und so viele Mitschnitte gemacht. Ganz ehrlich, unser erstes Demo ist doch eigentlich ungeschlagen gut gewesen. Ja, sagt er, das stimmt. Das Neumann-Pult, das war bisher ungeschlagen von allen Aufnahmen, die wir gemacht haben. Und so kam ich dann auf die Idee, dort anzurufen und mich bei dem Techniker, beim Georg, zu melden und ihm Grüße zu schicken. Und er war überhaupt nicht gut, auf mich zu sprechen. Und so ging es dann, lief es dann darauf hinaus, dass sie dann in Insolvenz steckten. Und dass der Verwalter das Pult verkaufen wollte. Und das Pult war aber damals, weil es dann ja umgezogen war nach Leipzig und nie wieder aufgebaut wurde, sah es aus wie ein toter Wal. Die Kassetten waren rausgenommen, man konnte den Wert gar nicht wirklich wahrnehmen. Und so sagte dann der Georg, pass mal auf, ich rufe dich einen Tag später an und sag dir das Mindestgebot. Und mit dem Mindestgebot habe ich dann das Pult kaufen können, weil ich mir auch noch schnell eine Produktion besorgt habe mit Mad Sin von Berlin. Eine Psychobilly-Band, die ich dann auf Malta produziert habe. Okay. Ich bin also im Handumdrehen in so eine Producer-Engineer-Rolle reingewachsen und habe mich um die Jungs gekümmert, die alle etwas härter drauf waren auf der Bühne, inklusive Stage-Diven, was ich zum Schluss als Mischer sogar gemacht habe. Ich bin also als Mischer noch... Als ich Geburtstag hatte, gab es Konzert, bin ich zur Bühne und habe mich zum Pult tragen lassen.
Sehr geil, sehr geil.
Ja, also da gab es wirklich alles. Und so bin ich dann zu dem Pult gekommen, was dann im Performance-Studio, wo früher Hansa dran stand, zwischengelagert wurde. Und dann Jahre später, als ich nach Köln kam von Frankfurt aus, habe ich dann einen Stellplatz gefunden und auch die Entscheidung getroffen, selbst ein Studio zu betreiben. Sprich, ortsansässig zu werden, ruhiger zu werden und auch so ein bisschen sozial mich zu verändern im sozialen Leben.
Nur noch mal ganz kurz als Reminder an unsere ZuhörerInnen, 1,2 Tonnen, also das ist jetzt nichts, was man zuklappt und mit auf den Bus nimmt, auf Tour, sondern ganz im Gegenteil, hier will man genau überlegen, wo richtet man das dann eigentlich ein?
Ja, ja, es ist also hier um die Ecken durch die Tür, da muss das Lager leer geräumt werden, nur so kommt es hier rein.
Sehr, sehr geil.
Riesenmöbelstück.
Ich habe einen Sprung. Ja. Wir müssen unbedingt noch nach Südamerika. Ich würde gerne was hören über die Creator Tour. Und ich glaube, damit werden wir nicht drum rumkommen, das auch schon langsam auslaufen zu lassen. Aber da orientier dich kurz. Das ist jetzt wieder die Aufforderung, aus den vielen, vielen Stories was mit rauszunehmen. Wie kamst du zu Creator? Wie kamen die auf dich?
Ja, genau. Es ist eine interessante Verknüpfung. Ich war ja mit Thumbfield unterwegs live und infolgedessen, dass ich immer auf der Suche war nach der besten Lösung für einen guten Sound, bin ich immer unterwegs gewesen. Selbst wenn ich am Mischpult war, war ich auch oft im Publikum, um zu hören, wie es dort klingt. Und mir hat es einfach unheimlich Spaß gemacht, geilen Sound zu machen. Und wenn es dann später auf der Rückfahrt im Nightliner geheißen hat, wir hatten den geilsten Sound, dann hat mir das gut getan. Ich fand es einfach schrecklich, den Gedanken, wenn es darauf hinauslief, da gab's mal Gigs, natürlich. Man hat mal eine tote Ente, sag ich mal. Und das war schwer zu ertragen, wenn man wusste, die Band hatte eine Zuhörerschaft, das ist ja auch ein Promo-Effekt, der flöten geht. Die Band ist auf der Bühne, will glänzen und der Mischer hat vergeigt. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann und das setzt einen auch unheimlich unter Druck. da Leistung abzugeben. Und so war ich dann eben nicht nur, wenn wir selber Auftritt hatten unterwegs, sondern auch, wenn andere spielten. Und dann saßen wir Backstage und haben dann da am Catering Zeit verbracht. Und immer wenn der Sound gut war, habe ich mich auf den Weg gemacht, um zu gucken, wer da so arbeitet und wie das so läuft. Und dann hatte ich einen Typen, der mir bei zwei Bands immer wieder begegnete. Und dann kam sogar meine dritte dazu ab und zu. Und immer wenn mir das gefiel, bin ich dann so rum, habe da gehört, wie klingt es wo, was sind die Qualitäten, und dann gehe ich zum Pult und sehe diesen Typen da stehen. Dann dachte ich mir, Mensch, du musst den einfach mal ansprechen. Und natürlich kommt er dann nach seinem Gig nach Backstage, und dann bin ich auf ihn zu und habe gesagt, hör mal, ich wollte mich mal vorstellen, wie heißt du denn? Ja, ich bin Pitt. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ich wollte mal dir was verraten. Immer wenn mir der Sound gut gefällt, gehe ich so ins Publikum rein und gehe so rum und check, was machen die so auf der Bühne und wie ist die Verkabelung, und dann sehe ich immer dich am Pult stehen. Ist echt ein Ding. Ich muss dir echt mal ein Kompliment machen und sagen, dein Sound ist echt geil, und ja, das wollte ich mal loswerden und mal einen Kontakt aufbauen. Vielleicht können wir ja ein bisschen Kollegenschaft feiern. Ja, und dann kamen wir ins Gespräch, aber es war so ein klein bisschen verhalten und gedämpft, und ich dachte irgendwie, sehr netter Kerl, dachte ich so, aber er hat sich auch nicht wirklich die Blöße gegeben. Und dann klingelte eines Tages das Telefon, dann hatte ich ihn am Apparat und sagte, du, ich habe mal eine Frage. Ich habe ja eine Band und die brauchen einen Live-Mischer und ich kann das nicht machen. Und ob du da Lust zu hast. Und dann habe ich gesagt, ja, erzähl mal. Wenn du die betreust, ist es bestimmt was Gutes. Also, why not? Ja, Creator aus Essen und, sag ich, Metal, ja. Ja, und es ist aber was Besonderes. Es ist eine Südamerika-Tour. Und das war für mich der Grund, überhaupt sofort ja zu sagen. Ja, ich habe so gesagt.
Da müssen wir jetzt auch eine Jahreszahl dranbringen.
Wie geil.
Weil das war, nee, hier steht gar nichts dabei.
Da steht gar nichts mehr. 2004, würde ich mal sagen.
Okay, jetzt so rough 20 Jahre her.
So, und dann habe ich dann also Kontakt aufgenommen mit Management, Booking und mit Band eigentlich kaum. Und bin dann auf diese Tour mit eingestiegen, und dann lernte mich die Band am Flughafen kennen. So lief das. Und
am Flughafen?
Ja, und ich hatte erstmal gar nicht viel mit denen zu tun, und dann sind wir losgeflogen, und in Brasilien hat mich dann Mille Petrozza, so heißt er, der Sänger von Creator, hat er gesagt, komm, wir gehen mal, wo waren wir, San Sebastian, hieß das San Sebastian, ich weiß nicht so genau mehr den Namen, traumhafter Strand und Altstadt und Ostküste natürlich. So auf der Hälfte von Brasilien. Ach, traumhaft. Also da, wo Liebespaare sein wollen. Ja, wirklich irre. So, und dann bin ich also mit Mille Petrozza, der lange Haare hat. Ich sag mal so wie er aussieht, ist er nicht der Inbegriff von Schönheit, sondern eher von so einem Metal-Typ. Ja. Und der liegt da so mit mir am Strand, und ich habe so gedacht, was für eine komische Verquickung, dass du an diesem Traumstrand der Welt mit so einem Typen liegst. Ja. Und ja, und der wollte mich kennenlernen, wir haben uns unterhalten, und das lief dann wirklich gut. Und ich hatte aufgrund meiner Spanischkenntnisse dann natürlich gute Karten, mit den Locals umzugehen und mich da zu orientieren und einzubringen. Vor allen Dingen, weil ich nicht nur am Pult gestanden habe, sondern auch im Grunde Tourmanagement gemacht habe, außer die Kasse. Das war nicht
hier
mein Ding.
Hier sind Länder drauf, da denke ich mir, da hat man doch, wenn man am FOH steht, eine schusssichere Weste an, oder?
Ja, Kolumbien. Es fing an mit Venezuela. Bolivien, schusssichere Weste. Bolivien, wir kommen an, Cochabamba. Wir sind angekommen mit dem Flugzeug, und das Auffälligste, was ich in Erinnerung hatte, allein vom Flughafen, war, dass die Landebahn, die war auf beiden Seiten bestückt mit alten, ausgedienten Flugzeugen, die quasi ihre Mäuler zur Startbahnrichtung hin
gezeigt haben, sodass man wie durch so, durch so ein Kriegsszenario da ankam. Und dann war die Flughafenhalle nicht mega groß. Das Cochabamba ist ja nun auch kein Weltflughafen. Dennoch, die Stadt hat 2 Millionen Einwohner, man lacht drüber. Aber man fliegt lange über Hochgebirge und es ist nix. Und auf einmal kommt man in so ein Tal und denkt, was? Wo kommt das denn her? Ja. Und dann kommen wir an dieser Flughafenhalle an und dann sind da Fans, die Transparente runterhängen lassen, die egal wen vergöttern, küssen, anfassen wollen, Vinylplatten in der Hand tragen, Unterschriften da drauf haben wollen.
Wahnsinn.
Das war wie eine Reise in die Vergangenheit.
Ja,
irre.
Ja,
ja, Cochabamba. Und dann sind wir endlich dann auf dem Venue angekommen. Machen Soundcheck und wie ich den Soundcheck mache und die Jungs, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, der Schlagzeuger tritt in die Bassdrum rein, da sind im Umfeld von allen Häusern die Lampen zum Flackern gekommen, im Rhythmus der Musik. Da hatten wir dann, damit es überhaupt klappt, aus 110 Volt zweimal zusammengedreht 220 gemacht. Das war alles irgendwie schon funky. Und der Platz wurde dann mit Sichtzäunen umstellt. Das war so ein etwas größerer Sportplatz. Und direkt angrenzend war Wohngebiet und so typisch spanische mehrstöckige Wohnhäuser, wie man das aus Spanien kennt, so fünfstöckig. Mhm. Und ja, und die flackerten dann, wenn die Musik losging. Und das Konzert das selbst.
Design.
Ja, und das Konzert selbst, das war dann erst 22, 23 Uhr fing es an. Mhm. Und dann lief das los und dann gab es eine Menge von Zuschauern, die auf der Straße randaliert haben, weil die sich die Tickets nicht leisten konnten. Und daraufhin kam dann die Polizei und das war also so eine Art Runterpolizei. Die kamen mit gepanzerten Autos, Schäferhunden und Tränengas und haben dann versucht, da einzugreifen. Und dann ging es ziemlich schnell und während des Konzerts vor mir standen in Bolivien, wo die Temperaturen nun wirklich etwas höher angesiedelt sind, standen 3 Männer vor mir mit knöchellangen Fellmänteln. Mhm. Ganz dubiose Gestalten, wo ich so dachte, ich würde die gern ansprechen, dass die einen Schritt zur Seite gehen, weil ich bräuchte so ein bisschen mehr Verbindung zur Bühne. Aber, und die haben mir das komplett zugestellt. Aber mit so einer bewussten Ignoranz, dass ich mir dachte,
lieber nicht.
Ach, spar dir das, du kommst ja irgendwie klar, lass das mal. Ja, und das war so das Setting von dem Ambiente. Ne? Und dann ging auf der Straße, da gingen die Riots los, die Aufstände. Und dann wurde auf einmal von der Bühne her eine Ansage gemacht, das Konzert ist abgebrochen. Mhm. Vorher war noch Mille, sagte, ihr könnt alle rein, wir haben die Türen aufgemacht, um zu deeskalieren. Und dann hieß es aber Abbruch. Und dann hat mich jemand von der Bühne geholt und dann musste ich hinten an der Bühne zum Seitenausgang das Gelände verlassen und dann ging es durch eine Gasse von Sicherheitspolizisten mit Helm, Schutz und MPs in einen Transporter rein, so einen Gefangenentransporter und da sollte ich einsteigen und dann dachte ich, jetzt war's das, irgendwas hast du jetzt... Ja. Jetzt musst du irgendwie Botschaft und wie geht das dann? Keine Ahnung. Ja. Dann war ich aber plötzlich im Kreise der ganzen Band und der Musiker und des ganzen Teams und dann wurden wir quasi nur rausgebracht, damit uns eben nichts passiert. Ja, so ein
Transporter bietet auch Sicherheit.
Ja, genau. Ich habe zuerst gedacht, nee, hier geht's drum, du wirst eingebuchtet. Und dann ging es in die andere Richtung. Und dann haben sie uns ins Hotel gefahren.
Aber wie lief das? Hattet ihr, ist das alles lokal gestellt worden? Die komplette Bühne, das ganze Equipment?
Ja. Das war also von Konzert zu Konzert jedes Mal eine komplett neue Situation. Und das war auch für mich als Mischer eine äußerst große Herausforderung.
Eben, weil du konntest, das ist ja nicht, dass du einen Rider da rumschickst und dann sagst, hallo hier, das ist das. Und du musstest nehmen, was du gekriegt hast.
Ich musste nehmen, was kam. Und das war dann zum Teil auch wirklich nicht leicht, weil, also insbesondere in Brasilien war es wirklich schwierig, weil die Arbeitsmoral der Leute war alles andere als das, was ich mir gewünscht hätte. Und ich musste die dann richtig anpfeifen. Damit sie dann endlich ihre PA aufbauen, damit wir da den Soundcheck hinkriegen. Und das war echt nicht leicht, weil das dann auch schon auf Kosten der guten Stimmung ging, ja, weil man will ja auch als Ausländer, wenn man da hinkommt, nicht den Arsch raushängen lassen, sondern sich mit den Leuten irgendwie verstehen und verbrüdern über eine geile Produktion. Und die brauchten offensichtlich den Einlauf, ja. Und dann habe ich schwer daran gelernt, auch mit Leuten umzugehen, so dass sie es dann auch machen, was gemacht werden muss. Ne? War nicht leicht. Eine zweite Sache war auch noch hier unser Konzert in Lima. Das werde ich nie vergessen. Lima, Smog ohne Ende. Ich habe mich infolgedessen fast nur im Hotel aufgehalten, weil ich den Smog kaum ertragen habe. Und mir ging es überhaupt nicht gut. Ich dachte, ich will weg, ich will nur weg.
Boah, krass.
Ja, und dann sind wir dann zum Venue gefahren abends. Und dann war da eine Menschenschlange, die habe ich noch nie gesehen in der Länge. Die ging ums Haus rum und dann fing sie wieder an. Und also es, was heißt ums Haus? Es war ein ganzer Block. Und dann kamen wir in den Venue rein und als wir da aufgebaut hatten zum Nachmittag hin, sah alles noch ganz plausibel aus. Aber als wir dann wieder kamen, waren vor der Bühne armdicke Gitter, die in einer Höhe bis, ich sag mal, 3,80, 4 Meter hoch waren.
Ach Gott.
Vor der Bühne. Also so richtiger Schwedenstahl.
Aha.
Und das Gleiche ums Mischpult rum. Also ich bin quasi in einer Art Gefängniszelle gesessen mit meinem Mischpult.
Okay. Und ich muss spontan an Blues Brothers denken, wo sie diesen Auftritt in Bob's Country Bunker haben.
Ja.
Und dann dieser Draht vor der Bühne war. Aber ja, das war ja noch viel krasser.
Okay. Das war richtig krass. Und dann habe ich gedacht, das verstehe ich nicht. Und Mille hat mich nur angelächelt, weil die Jungs, die sind ja seit über 30 Jahren auf Tour und die kennen Südamerika in- und auswendig. Die waren sehr gelassen immer bei allen Unregelmäßigkeiten. Und für mich war das alles Premiere, ne? Nichtsdestotrotz habe ich so irgendwie gedacht, ach, interessant, mal gucken, was so passiert. Und kaum ging das Konzert los, da sind die Fans, und man kann sich das so vorstellen, die Peruaner, die haben ja alle so eine indigene Mehrheit, sag ich jetzt mal, im Volk. Also das sind alles so Typen, die so diese indigenen Gesichtszüge haben und dann schwarze Haare. Und ganz Südamerika liebt Metal. So wie ganz Europa Bossa Nova und all das liebt, ja, João Gilberto und so. Ja. So ist es dort genau andersrum. Die lieben Metal und die machen alles genauso, wie es zu sein hat. Die Haarlänge ist da, der böse Ausdruck, das Grimmige, die Klamotten, die Schuhe, alles ist da. Also das waren alles Typen, wo ich so dachte, Mensch, scheiße, jetzt komme ich in dieses Land und du bist hier ganz dicht am Amazonas und du würdest dir jetzt gerne eine schöne Flöte vorstellen oder irgend sowas. War es alles andere als das. Ja? Es war also im Grunde Elektro-Sounds mit Gitarre laut, laut, laut verzerrt und mega Metal. Ja. So, und dann ging der erste Ton los und dann sind die wie die Katzen diese Gitterstäbe hochgeklettert und waren auf 3,5, 4 Meter Höhe vorne an der Bühnenkante obendrauf und haben Headbanging gemacht. Alle. Einfach alle. Und dann habe ich nach kürzester Zeit gar keinen mehr gesehen auf der Bühne, weil die alle in diesem Gitter hingen. Also Gitter, das ist, das man kann, also wenn man in einen Kuhstall kommt, wo Bullen eingesperrt sind, dann solche Stäbe waren das.
So eine Art Table Dance Show war das dann. Also, aber Horden Dance.
Aber ich habe irgendwie einen Mordslaune gehabt beim Mischen und habe auch einen guten Sound hingekriegt. Und bis ich dann feststellte, dass bei mir das Gleiche stattfand. Auch ich war ja eingeschlossen von diesen Gittern.
Ja.
Bei mir war das Gleiche. Die hingen da oben und haben Headbanging gemacht. Und während der Show macht's auf einmal einen riesen Bums. Und dann ist mir einer aufs Mischpult gefallen. Und ich habe wirklich gedacht, oh Gott, habe ich gedacht, du musst jetzt unbedingt ruhig bleiben. Ich hatte eine Wahnsinnsangst davor, weil man muss sich vorstellen, es ist alles auf einem Lautstärkeniveau, wo kleinste Fehler Hörschäden verursachen können und wo dann auch entweder geht die Anlage kaputt, ich war nicht versichert, natürlich nicht, oder aber 700 Leute verlieren ihr Gehör und es kommt jemand und sagt, du bist schuld. Ja, irgendwie sowas. Und da hatte ich fürchterliche Sorge. Und dann dachte ich so, Mann, hier, dieses... Und Die Mischpulte waren ja früher analog. Das waren ja Dinge, da sind so wie hier am Neumann-Pult 10.000 Knöpfe drauf. Ja. Ich sag mal, Fakir. Ja. Ne? So, und dann ist der Typ da drauf gelandet. Und mit dem Rücken lag der dann der Länge nach auf diesem Mischpult drauf.
Und war K.O.?
Und der war selber erschrocken, ja. So wie ich. Und ich bin vor lauter Schreck, bin ich einen halben Schritt nach hinten gegangen und hab spontan ihm beide Daumen gezeigt, im Sinne von, ey, okay, alles klar, gut gegangen. Ne? Und auf Spanisch natürlich. Und dann sah ich, da waren Securities, die wollten den sofort greifen. Dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt bloß keine Typen, die hier rumfummeln. Und dann bin ich einen halben Schritt vor und habe versucht, freundlich zu wirken, damit er keine Angst kriegte vor mir. Denn der machte irgendwie einen weggetretenen Eindruck. Vielleicht hat er ja auch Drogen genommen. Ne?
Bestimmt nicht.
Bestimmt nicht. Und so bin ich dann also einen halben Schritt vor und habe dann beide Hände flach vor mich gehalten, wie so ein Gabelstapler, und habe gesagt, vamos, ven aquí, komm zu mir, ne? Roll dich einfach rüber. Und dann hat der Typ sich auf meinen Arm draufgerollt und ich habe ihn dann hochgehoben und bin so ganz vorsichtig
zurückgegangen. Aber dann musste er über alle Fader, die ganzen Master-Fader drüber.
Alles. Das, aber irgendwie ist es okay gewesen. Es hat keiner, und es gab kein Knacken, es gab nichts. Ja. Also irgendwas ist gut gegangen. Ja. Und dann hatte ich den Typen in mir und dann wollte ich ihn in den Arm nehmen. Und dann kam, ja, weil ich war so dankbar, dass er auch mitgemacht hat. Aha. Und dann kam die Security schon und hat ihn mir weggenommen. Und die haben den ziemlich hart drangenommen. Das tat mir echt ein bisschen leid, weil er ja in dem Unglück eigentlich gut reagiert hat. Ja, aber das war wirklich eine Sache, die werde ich nie vergessen.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Dann ging es von dort aus mit dem Flieger, dann den Amazonas gesehen, dann Caracas, Venezuela, und haben auch noch Stewardessen kennengelernt und woanders gepennt und ach, alles, alles, was das Herz begehrt, sag ich mal. 1 Uhr.
Es fällt mir wahnsinnig schwer.
Mir auch. Ich habe Lust, mehr ins Detail zu gehen, ja, weil ich würde am liebsten weitermachen.
Ja, ja. Wir machen aber jetzt Schluss, weil wir müssen mit dieser Folge Schluss machen. Ich werde zu dieser Folge zum allerersten Mal ein Gewinnspiel machen. Wir sind jetzt ja am Ende der Folge. Mhm. Ich habe letzte Woche angefangen, mir eine Dokumentation anzuschauen mit Bill Schnee. Kennst du Bill Schnee? Das war der Mann, der am Pult saß bei ganz vielen Steely Dan-Aufnahmen und ein Urgestein am Pult. Und der hat
geiler Sound.
Chairman at the Board geschrieben, Recording the Soundtrack of a Generation. Mhm. Das ist dein Weihnachtsgeschenk und das möchte ich gerne verlosen. Die Teilnahmebedingungen gibt es, wenn das Ganze mal irgendwann als Folge fertig ist. Die muss ich mir nämlich noch überlegen. Und da sind auch wahnsinnig viele Geschichten drin.
Hammer.
Und ich glaube letzten Endes, wir kommen nicht drum rum, vielleicht tatsächlich mal einfach einen zweiten Teil zu machen.
Ich möchte.
Und dann schauen wir mal weiter.
Ich war jetzt ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass es schon...
Du bist gerade warm.
Ja.
Ja, ja.
Also, und ich habe viel... Ich hab sogar selbst versucht auszuklammern. Was ich von mir nicht kenne.
Klasse. High five. Uwe, ich drücke jetzt auf Stopp.
Du bist my man. Das ist geil. Ist,
wir machen da mal weiter.
Ja, ja, ja.
Hey.
Yes.
Klasse.
Soll ich wo irgendwo drücken hier?
Nee, warte mal. Ich mache jetzt
Ich habe keine Ahnung von der Technik hier.
Nee, das ist alles so Digitaltechnik. Da kennst du dich nicht aus mit.
Ist nicht so. Ja, da, guck mal, da haben wir gar nicht drüber geredet. Ne? Ja, ja.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.